In der Advents- und Weihnachtszeit wird ja meistens, so ist mein Eindruck, immer über eine besondere Familie gepredigt. Das ist gut und richtig. Und das ist logischerweise die heilige Familie, bestehend aus Josef, Maria und Jesus. Es gibt aber auch noch eine weitere Familie, über die es sich, nach meiner Meinung, auch lohnt zu predigen. Und das ist die Priesterfamilie Zacharias, die bestehend ist aus Zacharias, dem Priester, Elisabeth und Johannes, der später auch den Namen Johannes den Täufer, des Täufers bekommen hat. Diese drei Personen sind aus geistlicher Sicht sehr interessant, weswegen wir uns die mal jetzt genauer anschauen wollen. Elisabeth und Zacharias sind, so beschreibt es die Bibel, schon sehr alt und kinderlos. Als Elisabeth dann doch durch Gottes Eingreifen schwanger wird und sie dann einen Sohn zur Welt bekommt. Und wir wollen uns mal den Bericht nach Lukas anschauen. Als für Elisabeth die Zeit der Entbindung gekommen war, gebar sie einen Sohn. Die Nachbarn und Nachbarinnen und die Verwandten hörten es und freuten sich mit, dass Gott so großes Erbarmen mit ihr gehabt hatte. Als das Kind 80 Tage alt war und beschnitten werden sollte, kamen sie alle dazu. Sie wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber die Mutter sagte, nein, er soll Johannes heißen. Sie wandten ein, warum denn? In deiner ganzen Verwandtschaft gibt es keinen, der so heißt. Sie fragten den Vater durch Zeichen, wie der Sohn heißen solle. Zacharias ließ sich eine Schreibtafel geben und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Im selben Moment konnte Zacharias widersprechen und sofort fing er an, Gott zu preisen. Da ergriff alle, die aus der Verwandtschaft, aus der Nachbarschaft gekommen waren, ehrfürchtiges Staunen und im ganzen Bergland von Judäa sprachen die Leute über das, was geschehen war. Im Hause Zacharias steht ein besonderes Ereignis an. Ihr Sohn soll beschnitten werden und gleichzeitig mit der Beschneidung, das ist so üblich, gab es auch dann die Namensgebung. Weil dieses Ereignis ein ganz besonderes Ereignis ist, kommen die Nachbarn und die Verwandten, um das Neugeborene zu sehen und zu gratulieren und dann auch eben bei der Beschneidung und Namensgebung dabei zu sein. Und diese Beschneidung aller männlichen Kinder war und ist für die Juden bis heute ein besonderes Ritual. Gott hatte das damals im Alten Testament festgelegt. Und das bedeutete nämlich, dass durch die Beschneidung eines Jungen, eines männlichen Kindes, dieses Kind Mitglied in Gottes Volk wurde, im jüdischen Volk. Und dieses Ritual erfolgte so etwa ab nach dem achten Tag nach der Geburt. Ich finde interessant, aus medizinischer Sicht weiß man, dass der achte Tag der beste Tag der Beschneidung ist, weil da die Blutgerinnung am stärksten ist. Nach der Beschneidung folgt sofort auch die Namensgebung. Und weil von der Tradition her der Sohn den Namen des Vaters, manchmal auch Großvaters und in seltenen Fällen auch von jemandem aus der Verwandtschaft bekam, gehen die Nachbarn und Verwandten ganz selbstverständlich davon aus, der Junge soll Zacharias heißen. Doch bevor das Kind so genannt werden kann, schreitet plötzlich Elisabeth ein und sagt ganz energisch, nein, er soll Johannes heißen. Und das bedeutet ein Traditionsbruch. Und das schafft in dieser Festgemeinde so eine mittelgroße Katastrophe. Und wie auf einem orientalischen Markt kommt es zu heftigen emotionalen Diskussionen. Die Frage ist, warum Elisabeth so vehement einschreitet und mit ihrem Traditionsbruch einen Unfrieden in der Familie und der Nachbarschaft bringt. Und die Antwort ist ganz einfach. Gott hatte Zacharias gesagt, dass dieses Kind Johannes heißen soll. Und das befolgt jetzt Elisabeth. Genauso eindeutig zeigt sich auch Zacharias. Zacharias war vorher gar nicht so eindeutig. Es war in Beziehung von Gott auch, aber es gab eine Situation 9 Monate bevor Maria schwanger wurde, also 9 Monate davor, hat er an das, was Gott versprochen hatte, gezweifelt. Gott hatte gesagt, deine Frau wird schwanger werden. Und da Elisabeth ja schon alt und in dem Fall auch nicht mehr fruchtbar war, hatte er daran gezweifelt, dass Gott das kann. Und Gott hat den Unglauben Zacharias mit Stummheit bestraft. Und weil Zacharias zu Beginn der Beschneidung noch stumm ist, wird er zuerst auch gar nicht von den Nachbarn und Verwandten gefragt, wie das Kind denn heißen soll. Das wäre normal üblich gewesen. Aber wie gesagt, er kann ja eh nicht sprechen, also nehmen wir einfach an, der wird Zacharias genannt, das wird schon so stimmen. Und dann greift er Elisabeth ein. Und jetzt in diesem Tumult wenden sie sich dann auf einmal, die Nachbarn und Verwandten, doch an das Familienoberhaupt. Und die hoffen, dass er jetzt diesen Traditionsbruch wieder in Ordnung bringt. Er als Chef des Hauses soll die Tradition und den Frieden wiederherstellen. Doch auch Zacharias bricht ebenfalls mit der Tradition und schreibt den Namen, den Gott ihm geboten hat, auf eine Wachstafel. Johannes. Ich glaube, dass es uns genauso manchmal ergehen kann, wenn wir so leben, wie Gott das möchte. Es kann bedeuten, dass wir mit der Tradition in unserer Familie, im Freundeskreis oder auf der Arbeit brechen müssen. Und dass wir dann sagen, wir machen nicht mehr mit, was wir immer gemacht haben oder was jeder denkt, dass man zu tun hat. Wenn wir das auf einmal machen, bedeutet das nicht, dass alle begeistert sein werden, weil es bedeutet nämlich, dass wir etwas tun, was den Frieden stört. Entscheidend ist es aber, dass wenn wir von Gott wissen, dass wir so handeln sollen, dann sollten wir eindeutig und ohne Kompromisse das umsetzen. Petrus und einige andere Apostel, die unter Todesandrohung verboten bekamen, weiter von Jesus zu sprechen, die sagen genau das, worum es eigentlich in unserem Glauben auch geht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott zu gehorchen ist wichtiger, als dass wir eine Tradition hochhalten oder bei Dingen mitmachen, die Gott nicht für richtig hält. Und ich glaube, gerade in der Adventszeit, die ja die Zeit der Besinnung ist, kann es uns helfen, dass wir uns wieder auf Gott und seinen Willen ausrichten. Ihn fragen, was willst du eigentlich? Und manchmal ist es ja so, so erlebe ich das auch, dass wir oft spüren, auch wenn wir vielleicht mal mehr Zeit haben, das, was wir da machen oder was wir nicht machen, das ist nicht richtig. Da kommt eine Unruhe in uns rein. Aber wir machen das mit, weil wir es immer so gemacht haben. Und dann ist es wichtig, einfach mal Gott zu fragen, wie siehst du das? Soll ich das sein lassen oder soll ich das machen? Und dann wissen wir, das ist richtig oder wir müssen das sein lassen. Und das Entscheidende ist, dass wir nicht aus unserer Kraft das machen müssen, sondern wir dürfen Jesus bitten, dass er uns die Kraft gibt, dass wir anders handeln. Und er schenkt uns die Kraft. Als Zacharias auch bestätigt, dass sein Sohn Johannes heißen soll, löst das bei allen eine große Verwunderung und ein Rätselraten aus. Und gleichzeitig löst es bei Zacharias wieder die Zunge. Gott belohnt Zacharias Eindeutigkeit. Der reformierte Theologieprofessor Frédéric Gaudet sagt zu diesem Wunder sehr passend, der Unglaube hat ihn die Sprache beraubt. Der Gehorsam gibt sie ihm wieder. Für mich persönlich ist es beeindruckend zu sehen, dass Zacharias sich nicht so verhält, wie wir uns vielleicht normalerweise verhalten würden. Der hat vor 9 Monaten die Stimme von Gott genommen bekommen und er hätte sich ja auch beleidigt, wie so ein kleines Kind zurückziehen können und hätten gesagt, ach der Gott, der ist mir doch egal, was der da macht, ich verstehe das nicht. Kennen wir alle in unserem Leben auch so Reaktionen. Aber stattdessen nutzt er die 9 Monate und er reflektiert, was da passiert ist. Und er fragt sich, kam das dazu, dass Gott mir irgendwann die Stimme genommen hat? Warum? Was habe ich falsch gemacht? Und er hat daraus gelernt. Und er hat es dann besser gemacht. Und so wurde für ihn diese Glaubensniederlage zu einer neuen und vertieften Glaubenserfahrung. Und das ist für mich das Entscheidende, dass Gott, wenn wir Niederlagen erleben, das ist nie die Absicht, dass Gott uns dann irgendwie strafen will, weil er es ja böse meint, sondern es geht immer darum, dass Gott uns weiterführt, tiefer zu ihm, zu mehr Liebe, zu mehr Gehorsam ihm gegenüber, weil wir ihn mehr lieben. Aber es geht nie um Strafe und dass er uns so in eine Ecke steckt, jetzt stell dich da mal hin, was du gemacht hast. Und darum geht es nicht. Gott will, dass wir lernen, dass wir uns verändern. Und ich glaube, auch wenn wir manchmal nicht verstehen können, warum Gott gewisse Dinge in unserem Leben zulässt, warum wir manchmal Wege gehen müssen, die so schief und schräg sind, manchmal auch, wenn wir selbst dran schuld sind, dann sollten wir nie an Gottes Liebe zu uns zweifeln und uns dann beleidigt von ihm zurückziehen. Wir dürfen mit Gott diskutieren, wir dürfen auf Gott schimpfen, wir dürfen aber immer mit Gott schimpfen. Und das ist das Entscheidende. Und wir sollten so wie Zacharias an Gott festhalten, das Wissen haben, Gott liebt uns. Und alles, was wir erleben, so sagt sie auch der Römerbrief, alles, was wir erleben, wird letztendlich uns, zu unserem Besten, zu unserem Segen dienen. Nachdem sich die Zunge von Zacharias gelöst hat, da sprudelt es nur so aus ihm heraus. Und Lukas berichtet dann davon. Erfüllt vom Heiligen Geist sprach Zachäus folgende Worte. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist uns zur Hilfe gekommen und hat sein Volk befreit. Einen starken Retter hat er uns gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hat er durch seinen heiligen Propheten schon seit Jahren angekündigt, er wollte uns retten vor unseren Feinden aus der Gewalt all derer, die uns hassen. Er wollte unseren Vorfahren Erbarmen erweisen und die Zusagen seines heiligen Bundes nicht vergessen, den er mit ihnen geschlossen hatte. Schon unser Vater Abraham hat er mit einem Eid versprochen, uns aus der Macht der Feinde zu befreien, damit wir keine Furcht mehr haben müssen und unser Leben lang ihm dienen können als Menschen, die ganz ihrem Gott gehören und tun, was er von ihnen verlangt. Und du, mein Kind, ein Prophet des Höchsten wirst du sein. Du wirst dem Herrn vorausgehen, um den Weg für ihn zu bahnen. Du wirst dem Volk des Herrn verkünden, dass nun die versprochene Rettung kommt, weil Gott ihnen ihre Schuld vergeben will. Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er schickt uns den Retter, das Licht, das von oben kommt. Dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finstern Land des Todes leben. Es wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Das, was Zacharias hier sagt, das sind nicht seine eigenen Worte, sondern es heißt, das hat der Heilige Geist ihm eingegeben. Also er redet im Auftrag Gottes. Und Zacharias prophezeit hier zum einen über seinen Sohn Johannes, zum anderen über Jesus. Und Jesus war ja noch gar nicht geboren. Und er in prophetischer Sicht sieht er, dass das der Messias ist. Das, was Zacharias über Johannes und Jesus sagt, das fließt so unmerklich ineinander über, sodass man fast nicht genau weiß, über wen redet er denn jetzt Zacharias? Redet er über Johannes oder redet er über Jesus? Man muss da immer gucken. Das ist nicht getrennt, dass er erst sagt, jetzt reden wir erstmal über Johannes und dann über Jesus. Nein, es geht ineinander über. Und ich vermute, dass diese Vermischung bewusst gewollt ist, da die beiden, Jesus und Johannes, untrennbar zusammengehören. Denn Johannes, der ja auch als Vorläufer oder der Wegbereiter Jesu beschrieben wird, muss biblisch gesehen vor Jesus kommen. Wenn Johannes nicht gekommen wäre, oder eine andere Person, die wie Johannes war, hätte auch nicht Jesus kommen können. Und deswegen prophezeit Zacharias über Johannes: Und du, mein Kind, ein Prophet des Höchsten wirst du sein. Du wirst dem Herrn vorausgehen, um den Weg für ihn zu bahnen. Du wirst dem Volk des Herrn verkünden, dass nun die versprochene Rettung kommt, weil Gott ihnen ihre Schuld vergeben will. Gott deutet an, dass Johannes später im Auftrag Gottes durch Predigt und Taufe innerlich die Menschen auf den Messias, also auf Jesus, vorbereiten wird. Aber so wie Jesus nicht ohne das Kommen von Johannes hätte kommen können, genauso wäre Johannes ohne das anschließende Kommen von Jesus vollkommen unbedeutend gewesen. Johannes, so wichtig er in der Heilsgeschichte auch ist und so wirkungsvoll und gottesfürchtig er auch gepredigt und gewirkt hat, ist er von der Bedeutung nicht mit Jesus zu vergleichen. Und das wird daran deutlich, dass das, was im Text über Jesus gesagt wird, zwei Drittel oder fast dreimal so viel ist wie das, was über Johannes gesagt wird. Weil es zeitlich jetzt zu lange dauern würde, wenn wir jede einzelne Aussage über Jesus uns anschauen, möchte ich kurz zusammenfassen, was gesagt wird. Jesus wird sein Volk aus der Hand der Feinde retten und dadurch den Tod und die Finsternis vertreiben. Die Menschen, die an ihn glauben, können nun in Heiligkeit, Gerechtigkeit und ohne Furcht mit Gott leben. Wenn wir das hören, dann haben wir sofort die Assoziation dazu: Das ist Jesus. So war der, so ist er nachher ins Kreuz gegangen. Das war uns vollkommen klar. Aber die Menschen damals zur Zeit des Zacharias haben das nicht so unbedingt gehört. Das damalige jüdische Volk hatte aufgrund der politischen und religiösen Situation die Erwartung, dass der Messias wie ein Feldherr auftreten wird mit Waffengewalt und dass er durch eine militärische Offensive gegen die Besatzungsmacht vorgehen würde, die vertreiben würde, und am Ende würde er sein Volk befreien und er würde ein Volk aufrichten in der Größe wie zur Zeit von David oder Salomo, also ein sehr großes israelisches Reich. Das war so die Erwartung, die die Juden damals hatten. Doch Jesus hat diese und viele andere Erwartungen bewusst nicht entsprochen. Warum nicht? Weil das nicht sein Auftrag war. Und er hat Menschen bewusst enttäuscht. Und viele haben sich auch von Jesus abgewandt, weil er nicht so gehandelt hat, wie sie das erwartet haben. Und ich glaube, genau wie die Menschen damals so stehen, auch wir heute, oder können wir heute in der Gefahr stehen, dass wir gewisse Erwartungen, ganz bestimmte Erwartungen an Jesus stellen, wie er zu handeln hat. Was ist, wenn wir nicht so gesund werden, wie wir das uns wünschen? Wenn sich unsere Finanzen nicht bessern? Wenn wir in der Schule weiter Probleme haben? Unsere Arbeitssituation sich nicht bessert, sondern sogar vielleicht noch verschlechtert? Jesus stellt uns damals wie heute genau die gleichen Fragen. Er fragt uns in solchen Situationen: Lässt du mich weiter dein Gott sein und respektierst du, wenn ich nicht so handle, wie du das erhoffst? Was ist, wenn deine persönliche Krisensituation sich noch nicht anders oder gar nicht so löst, wie du das hoffst? Bin ich dann immer noch dein Gott und vertraust du mir weiterhin, dass ich dich liebe? Oder ziehst du dich von mir zurück? Gott ist souverän. Und wir Menschen bleiben ihm unterstellt. Sein Wille, so wie wir es im Vater unser immer wieder beten, soll über unseren Willen stehen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir nicht mit allen unseren Nöten zu Jesus kommen sollen. Und mit allem, was uns beschäftigt. Nein, absolut nicht. Er liebt uns bedingungslos. Und er wünscht sich, er sehnt sich danach, dass wir mit allem, was uns beschäftigt, mit unseren Nöten zu ihm kommen. Unser Herz bei ihm ausschütten. Aber wir müssen dabei die Offenheit besitzen, dass er auch anders handeln kann und darf, als wir das uns manchmal wünschen. Begehen wir nicht denselben Fehler wie die Menschen von damals und reduzieren Jesus auf eine Art billigen Weihnachtsmann, der uns jeden Wunsch erfüllen muss. Sondern sehen wir darin, dass es der heilige, gerechte und uns total liebende Gott ist. Was er tut, geschieht nicht aus Willkür, sondern weil es für uns auch das Beste ist. In diesem Zusammenhang macht der Text noch etwas weiteres deutlich. Gott zeigt uns nämlich hier, um was es ihm letztendlich mit dem Kommen von Jesus geht. Unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er schickt uns den Retter, das Licht, das von oben kommt. Dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkel sind, die im finsteren Land des Todes leben. Es wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Wenn wir uns mit den Medien und Nachrichten auseinandersetzen, dann können wir wirklich, da kann man verzweifeln, wenn wir von den Nöten und Katastrophen dieser Welt hören. Es ist verrückt. Und wir sehen natürlich auch unsere eigene Nöte und die Katastrophe. Aber bei all dem dürfen wir eins nicht übersehen. Bei allen Nöten und Katastrophen dieser Welt gibt es eine Not, das ist die größte und die schlimmste Katastrophe, die es gibt von uns Menschen. Und das ist, wenn ein Mensch ohne Jesus lebt und stirbt. Es gibt nichts Schlimmeres. Zacharias sagt, unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen, er schickt uns den Retter. Im griechischen Urtext der Bibel kann man das auch so übersetzen, dass Gott beim Anblick der Menschen, dass es ihm die Eingeweide im Leibe herumdreht, wenn er einen sieht, der ohne Gott lebt, da ist Gott so tief berührt, so traurig. Und deswegen hat Gott den Retter geschickt. Nicht, dass es uns ein bisschen besser geht. Nicht, dass wir alle Probleme los sind und dass es keine Katastrophen mehr auf dieser Welt gibt. Nein, er hat ihn geschickt, dass Menschen Frieden mit Gott bekommen und ewiges Leben. Es ist gut, dass wir uns in der Adventszeit wieder neu bewusst werden, warum Jesus eigentlich gekommen ist und was letztendlich jeder von uns als einzelner Christ, aber auch wir, ihr als Gemeinde hier in Unterseibertenroth, in Sellenroth und in Grünberg und was weiß ich wo, was wir eigentlich für einen Auftrag haben. Und es geht darum, dass Menschen den barmherzigen Gott als ihren Erlöser erfahren. Und uns gebraucht er mit seiner Kraft. Im letzten Vers unseres Abschnittes erfahren wir noch in groben Zügen, wie es mit Johannes dann weitergeht. Dort lesen wir, Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftritt. Wir alle wissen, was für einen vollmächtigen Dienst Johannes später getan hat. Wie er unerschrocken Menschen zur Buße gerufen hat, auch wenn es ihm am Ende das Leben gekostet hat. Wie ist er zu diesem geistlichen, vollmächtigen Mann geworden? Was hat er dazu beigetragen? Und was können wir davon lernen? Sicherlich hatte er einmal gute Vorbilder, wie seine Eltern zum Beispiel, die Gott nach Gottes Willen gefragt haben und nicht so gehandelt haben, wie Menschen das wollten, sondern wie Gott es wollte. Aber unser Vers weist auch noch auf etwas anderes hin. Dort lesen wir, dass Johannes im Geist wuchs. Und stark wurde. Bedeutet das, dass Gott an Johannes so handelt, dass er ganz automatisch wächst und reift? Ja, ja und nein, beides stimmt. Dass das so ist, dass Gott automatisch an ihm wirkt, dafür spricht, dass wir hier die verwandten griechischen Verben alle im Passiv sind. Was bedeutet, dass dieses Wachstum und die Stärkung von außen kommt? Da hat er nichts zu beigetragen, sondern Gott hat an ihm gewirkt und hat eine Reifung und eine Stärkung bewirkt. Aber es wäre zu wenig, nur zu sagen, das macht Gott, dann können wir uns auf dem Sofa legen und dann werden wir geistlich wachsen und reifen. Nein, das passiert nicht automatisch. Sondern gleichzeitig wird aber auch noch beschrieben, zwei weitere Faktoren, die an Johannes gewirkt hat, was er selbst getan hat. Einmal dadurch, dass er alleine in der Wüste gelebt hat. Aber in der Wüste werden wir nicht leben. Hier gibt es keine Wüste. Sondern es geht darum, dass er alleine in der Wüste war, um Beziehungen mit Gott zu pflegen, um die Nähe zu Gott zu suchen. Und wenn wir uns daran erinnern, wie häufig ist Jesus immer wieder allein mit dem Vater gewesen. Bei wichtigen Entscheidungen, wer nachher gewählt wurde zu seinen Jüngern, hat er sich zurückgezogen. Es gibt so viele Stellen, lest das mal. Dann werdet ihr merken, dass es immer wieder darum geht, dass Jesus sich zurückgezogen hat. Und dann kamen die Leute und gesagt, Jesus, du musst doch kommen, da sind so viele Kranke, du musst heilen, du musst retten. Und Jesus war mit seinem Vater zusammen. Und deswegen ist es auch ein ganz wichtiger Faktor, dass wir wissen, es geht darum, wenn wir aktiv werden, es ist erstmal wichtig, mit Gott Zeit zu verbringen. Dadurch wachsen und reifen wir. Und eine weitere Förderung erfährt Johannes dadurch, dass er später dann seine von Gott geschenkten Gaben und Fähigkeiten einsetzt und ausbaut. Wenn wir von Johannes lernen wollen, dann sind diese drei Aspekte ganz wichtig. Wir können unseren Glauben einerseits nicht selber machen. Glaube ist ein Geschenk, das Gott uns gibt. Und das ist gut so. Aber wir können unseren Glauben fördern, wenn wir einerseits immer wieder uns Zeiten nehmen, je nachdem, wie man es kennt, wo wir bewusst mit Gott allein sind. Und mir ist es wichtig, da geht es nicht um Leistung. Die stille Zeit ist nichts, wo wir etwas ableisten. Wir lesen, machen eine halbe Stunde stille Zeit und haben 15 Kapitel in der Bibel gelesen. Dann sagt Gott, gut, das reicht jetzt. Nein, es geht in erster Linie um die Beziehung zu uns. Die Liebesbeziehung zu Gott. Und die sollen wir pflegen in dieser Zeit. Gott begegnet uns zuerst. Und ich sage euch das aus Erfahrung, wie schwer das manchmal ist, wenn ich Bibel lese oder stille Zeit habe. Wenn ich einen Text lese, habe ich sofort eine Idee für eine Predigt. Und ich muss mich immer zurückrufen und sagen, nein, es geht jetzt nicht um meine Schäfchen, sondern es geht um mich. Gott will mir jetzt begegnen. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Die Zeit mit Gott ist so wichtig. Und es ist wichtig, dass das eine Liebesbeziehung ist. Keine Pflichterfüllung, sondern eine Liebesbeziehung. Und das andere ist, dass wir die Gaben, und jeder von uns hat mindestens eine Gabe, dass wir die Gaben, geistliche wie nicht geistliche Gaben, dass wir die einsetzen, dass wir die ausprobieren und testen. Das lässt uns im Glauben wachsen. Ich habe, als ich mit 25 Jahren gläubig werde, ich hatte keine Ahnung von Kirche und von irgendwas, was da gemacht wird. Und ich wurde dann von meinem damaligen Prediger eingesetzt, überall. Ich habe überall mitgemacht. Und wenn ich heute denke, was war das manchmal für Zeug, also was hab ich anderen da manchmal zugemutet? Ich habe im Chor mitgesungen, ich kann grottenschlecht im Chor singen, Kroschoner schon, grauenvoll. Ich singe gern, aber nicht im Chor. Und da habe ich Sachen ausprobiert. Ich habe Technik gemacht, alles nicht mein Ding, aber ich habe es ausprobiert. Und ich bin dann gewachsen dadurch, dass ich Sachen probiert habe, es hat nicht funktioniert und dadurch bin ich auch weitergekommen im Glauben. Und das ist nicht, dass ich so toll bin, glaubt das nicht, sondern es war einfach, wie Gott an mir gewirkt hat. Und das sind diese drei Aspekte, die so wichtig sind. Stille Zeit, sucht die Zeit mit Gott, kämpft um diese Zeit. Und dann auch noch, dass ihr eure Gaben und Fähigkeiten einsetzt. Und natürlich, Gott wirkt an euch. Das ist letztendlich das. Genießen wir also diese Adventszeit, indem wir uns mal aufs Sofa setzen, heute Nachmittag gemütlich uns und gemütlich machen, Lebkuchen knabbern, Glühwein schlürfen und vielleicht auch Adventslieder hören. Und dabei können wir uns Gedanken über diese adventliche Familie machen. Sie kann uns gute Impulse geben, warum Jesus gekommen ist und was das für uns und für andere bedeutet. Amen.